Hallo, hallo zu einer weiteren Folge vom Rotweinplausch. In der letzten Philosophiestunde dieser Staffel knüpfen wir an Folge 27 und den Themenkomplex Toleranz an und fragen uns dieses Mal, wo die Grenzen der Toleranz liegen oder liegen sollten. Dass es auch darauf keine eindeutigen Antworten gibt und wir es, wie so oft im Leben, mit vielen Schattierungen, komplexen Abwägungen und täglichen Kompromissen zu tun haben, auch darauf stoßen wir in diesem Gespräch, das ganz unter dem Motto Kritik, der Spiegel des Zusammenseins, steht. Auf eure Kritik an der ersten Staffel Rotweinplausch freuen wir uns übrigens auch sehr. Schickt uns gerne eine E-Mail an post@inaregen.at mit dem Betreff Rotweinplausch. Denn ja, nächste Woche verabschieden euch Kosche und ich in einem letzten Rotplausch in eine mehrwöchige Sommerpause. Einen Sommer, in dem wir endlich wieder auf die Bühne dürfen und nachdem die Covid-Situation es endlich wieder möglich macht, würde ich mich extrem freuen, euch nach so langer Zeit wieder einmal persönlich sehen und hören zu können. Alle Termine meiner Rotkonzerte findet ihr auf meiner Website inaregen.at und weil uns eure Gesundheit besonders am Herzen liegt, werden wir uns natürlich an alle Auflagen halten und uns trotzdem gegenseitig einen unvergesslichen Abend schenken. Ein unvergessliches Gespräch ist hoffentlich auch diese Folge vom Rotweinplausch. Ich wünsche euch viel Freude und Staunen mit dieser Stunde. Dann beginne ich damit, uns wieder einzuschenken, Herr Mucher.
Schön, immer her dass damit.
Du da bist. Immer her mit dem
guten Zeug. Zum letzten Mal, ja.
Ja, bist du sentimental schon?
Ein bisschen, ja.
Ein bisschen. Mhm. Ja, seit 16. November.
Du weißt es so genau?
Ich habe es nachgeschaut extra.
Mhm, okay, ja.
Haben wir uns hier 14-tägig in meinem Wohnzimmer getroffen. Darauf trinke ich,
ja.
Um miteinander übers Leben zu plaudern, zu philosophieren und auch um Fragen unserer ZuhörerInnen zu beantworten. Also Cheers zum Ende der ersten Staffel Rotweinplausch.
Ja, viel Wehmut dabei.
Oh, hey, aber ich habe ja gesagt, Ende erste Staffel, wir kommen ja wieder.
Mhm, ja. Die meisten Serien haben ein Ende einer ersten Staffel, es gibt nie eine zweite.
Okay, das mit dem Optimismus übst du noch oder auch mit dem Vertrauen in deine Philosophiepartnerin? Ja.
Ich bin ein gebranntes Kind und ich schmolle jetzt, werde eine Stunde nichts sagen.
Okay, cool.
Aber reden durch trotzdem, keine Sorge.
Ich würde gerne anschließen an unser letztes Gespräch, an unsere letzte Philosophiestunde, wo wir über das riesengroße Thema Toleranz nachgedacht haben. Und ich wollte gerne fragen, wie du eigentlich über Intoleranz denkst.
Mhm.
Also um das zu konkretisieren, gibt es quasi so harte Grenzen, wo du sagst, demgegenüber muss man als Mensch im Generellen oder auch ich als Martin Mucher, demgegenüber möchte ich oder muss ich intolerant sein, um menschlich sein zu können?
Ja, natürlich gibt's das. Die Frage ist jetzt nur, wie möchte man diese Grenzen von sowas konkretisieren? Aber ich glaube, dass man die Frage, wie kann man ein guter Mensch sein oder wie kann man sich selber am Abend in den Spiegel schauen? Dass die Regeln und Prinzipien und Maximen, nach denen man diese Veranstaltung durchführt, ich glaube, nach diesen Regeln kann man sich auch die Frage stellen, wem oder was gegenüber sollte man intolerant sein und wie sollte man intolerant sein.
Mhm.
Das heißt, für mich wäre es zum allerersten einmal abzuklären, meine ich damit jetzt tatsächlich eine Person oder eine spezifische Äußerung oder eine spezifische Handlung oder ein spezifisches Handlungsmuster einer Person.
Mhm.
Also ich würde sagen, jetzt Personen gegenüber möchte ich lieber nicht intolerant sein. Mhm. Da würde ich das als eigenen persönlichen Fehler auffassen. Egal wie radikal jetzt dann der Mensch sein möchte da.
Mhm.
Aber ich würde mir schon das Recht herausnehmen, gewissen Einstellungen, gewissen Handlungen, gewissen Mustern gegenüber Intoleranz an den Tag zu legen.
Mhm.
Und dann ist die Frage, was heißt jetzt Intoleranz? Mhm. Ist es jetzt einfach nur eine Abwesenheit von emotionaler Reaktion meinerseits?
Mhm.
Ist es eine aktive Response auf ein Verhalten?
Mhm.
Und kann und sollte das auch körperliche Auswirkungen haben können? letztendlich. Weil diese Frage ist auch eine nach der Möglichkeit, Sinnhaftigkeit, den Grenzen von Gewaltanwendung. Wenn ich,
ja, vorhin, na klar.
Wenn ich mich einem Menschen und seinen Handlungen in den Weg stelle, muss ich damit rechnen, dass es zur Gewalt kommt. Zwangsläufig. Wenn ich dazu nicht bereit bin, ist es falsch, von vornherein schon überhaupt irgendwas zu sagen. Weil ich dann irgendwann einknicken muss und das ist dann für ihn ein Sieg oder für den Gegenüber ein Sieg, für mich eine Niederlage. Ich bestätige das, was ich nicht bestätigt haben möchte, sowohl bei ihm als auch bei mir.
Also du meinst, dass Intoleranz eigentlich immer korreliert mit Gewaltbereitschaft?
Letztendlich, ja.
Also wie intolerant möchte ich gewissen Handlungen oder Aussagen gegenüber sein? Und bedeutet das gleichzeitig, wie vehement kann ich sie dann verteidigen, also im Sinne von Gewalt anwenden? Ja.
Ich glaube schon, weil wenn ich jetzt sagen würde, wenn jetzt, also angenommen meine Frau und ich und wir wohnen in unserer Wohnung und irgendjemand ist der Meinung, er ist Anarchist, es gibt keine Eigentumsverhältnisse, Eigentum ist Diebstahl, also kann der in unserer Wohnung wohnen, der Position gegenüber wäre ich sehr intolerant. Und wenn der Mensch sich nicht freiwillig hinausbewegt, dann wird er hinausbewegt werden. Und da hätte ich jetzt dann auch kein Problem, Gewalt anzuwenden. Und das ist dann eine Frage, inwieweit der Mensch dann irgendwie Widerstand leistet.
Ja.
Aber letztendlich muss man dann davon ausgehen, dass man den Tod dieses Menschen in Kauf nimmt, wenn man intolerant ist. Ansonsten geht's nicht. Aber ansonsten muss ich sagen, jeder darf bei mir wohnen. Ich muss halt darauf hoffen, dass man auf dem Weg dorthin, in diese letztgültige Eskalation, einen Weg findet, sich zu verständigen.
Ja.
Aber man muss, wenn man einem Menschen oder einer Idee gegenübertritt, damit rechnen, dass wenn man gegenübertritt, letztendlich diese letzte Grenze überschreiten muss. Und wenn man zudem nicht willens oder nicht fähig ist, sollte man besser auch den ersten Schritt gar nicht tun, bin ich der Meinung.
Aber eigentlich heißt es doch dann, wir verhandeln hier gerade ein bisschen, nicht nur ein bisschen, sondern sehr tief die Bedeutung von Zivilcourage.
Ja.
Also wie sehr stelle ich mich mit meinem eigenen Handeln, dem Handeln eines anderen gegenüber? Und es ist doch, ich meine, wenn ich mir in jeder Situation, in der Zivilcourage gefragt ist, die Frage stelle, nehme ich jetzt seinen oder meinen Tod in Kauf, um diese Situation zu bewältigen, dann wird doch nie jemand irgendwie diesen Mut aufbringen, den es braucht, um zum Beispiel in der U-Bahn, wenn eine junge Frau sich ganz offensichtlich unwohl fühlt, weil sie bedrängt
Genau das ist mir mal passiert.
Wirklich?
Ja, ich bin nach Berlin gefahren. Das war an der tschechisch-deutschen Grenze, also vor Dresden irgendwo. Und ich war mit einer jungen Dame allein im Abteil und dann ist ein Mann eingestiegen und das war schon so 1930, es war im Oktober, Anfang November, es war schon dunkel und ich habe gelesen, die junge Dame hat ein bisschen gedöst und der eine Typ setzt sich in diesem Abteil, in diesem Sechserabteil mir gegenüber, neben die junge Dame und beginnt sie anzusprechen. Und ich will jetzt nicht von Belästigung sprechen, der war auch ein bisschen alkoholisiert wahrscheinlich, hat einmal so gerochen und verhält sich einfach nicht ganz comme il faut. Und die junge Dame hat relativ schnell zu erkennen gegeben, dass ihr das nicht recht ist. Und ich habe mir das kurze Zeit angeschaut und habe dann, weil ich gemerkt habe, dass ihm das relativ wurscht ist, was sie sagt, interveniert. Und ich hatte dann das Riesenschwein, dass der Schaffner im Zuge der Eskalation dieser Intervention reingekommen ist und den Typen dann entfernt hat. Und gegen die Autorität des Schaffners und die 2:1 Unterlegenheit konnte er sich dann nicht mehr wehren, dann ist er gegangen. Aber das war ein Punkt, wo es ganz knapp davor war, dass es jetzt wirklich gefährlich wird. Und das war meine allererste Überlegung in der Situation, hey, ist mir jetzt die junge Dame das wert, dass ich unter Umständen mit dem gebrochenen Kiefer da in Berlin ankomme? Weil damit muss ich rechnen. Wenn ein Mensch von vornherein zu erkennen gibt, dass er sich an die Gepflogenheiten der zivilisierten Gesellschaft nicht zu halten imstande ist, muss mir klar sein, dass da andere Dinge auch dahinter stehen. Und
dass dem seine Grenze des Machbaren ganz woanders
liegt als meine. Deine. Damit muss man rechnen. Und das ist was, da hat mich jetzt nicht und da kommt natürlich hinzu, dass ich jetzt, die Leute können mich ja nicht sehen, aber dass ich ja ziemliches Zwutschgerl bin. Das heißt, für mich ist es immer schon schwer, gerade in einer rein männlichen Gesellschaft, so einen Halt einzubauen, weil die meisten Typen sind 20 Kilo schwerer als ich und minimum 1,5 Köpfe größer als ich.
Ja.
Und die glauben dann, okay, das ist eh nur beiseite schiebbar. Das heißt also,
Also diese, eigentlich diese Hierarchieform ist, wirkt sich auf dich ähnlich aus wie auf eine durchschnittliche Frau.
Und unter Umständen vielleicht sogar noch schlimmer, weil ich von beiden Seiten unter Bedrängnis komme, weil die junge Dame hat sich danach bei mir ganz schwer beklagt, dass ich überhaupt 30 Sekunden zugeschaut habe, bevor ich eingeschritten bin.
Okay.
Ja. Der war das überhaupt nicht klar, dass ich jetzt ganz, also was das für mich überhaupt bedeutet hat.
Ja.
Also da waren von beiden Seiten dann Kritik sozusagen.
Ja, andererseits finde ich, also Zivilcourage bedeutet ja nicht nur, dass man selber auf Augenhöhe mit dem Angreifer geht und sie sozusagen dem so 100% entgegenstellt, sondern Zivilcourage kann ja zum Beispiel gerade in dem Beispiel, wie du es genannt hast, auch bedeuten, die Frau in ein Gespräch zu verwickeln und sie sozusagen aus seiner Aufmerksamkeit zu ziehen oder halt irgendwie wenn auch das zu demonstrieren, dass du zusätzlich im Raum bist und dass du irgendwie da bist und Gemeinschaft zu ihr herstellst.
So, oder sowas kann man immer tun, aber auch diese Strategie, man muss immer damit rechnen, dass es nicht gut geht. Also letztendlich, glaube ich, kommt man aus diesem Problem der Gewaltanwendung nicht raus.
Also ja, in letzter Konsequenz,
prinzipiell,
aber natürlich.
Man muss sich darüber als Gedanken machen. Und,
ja.
Und weil ich gesagt habe, ich komme ja von dem entgegengesetzten Fall eigentlich, von der Frage, mit was für ein Mensch möchte ich gerne sein. Das heißt, im wesentlichen Sinn sind die Dinge, die ich mir jetzt vornehmen würde, als vernünftige Handlungen und als Prinzipien und Maximen einer solchen Beurteilung und Konstruktion von eigenem Verhalten, würde ich schon sagen, dass es für mich wesentlich ist, andere Menschen so zu behandeln, dass meine Handlungen niemanden dazu zwingen, gewalttätig zu werden.
Mhm, ja.
Und wenn ich das als positives Prinzip meiner toleranten Handlungen setze, muss ich als positives Prinzip meiner negativen Verhandlungen auch den anderen Ausgang setzen. Ich kann nicht das eine bestimmen und das andere unbestimmt lassen. Das heißt, das wäre dann eine tatsächliche Imbalance. Also,
klar, weil in dem Fall, wo du sozusagen diese Situation deeskalierend beantworten möchtest, indem du dich dem Typen entgegenstellst und der aber eine ganz kurze Zündschnur hat und dementsprechend vielleicht sehr schnell Gewalt anwendet, bleibt der Rückschluss von du hast diese Gewalt ausgelöst. Verstehe.
Das muss ich,
so habe ich das noch nie gedacht. Und so sind wir so langsam in dem Thema, das wir uns heute vorgenommen haben, nämlich unser Thema heute heißt Kritik als Antwort eben auch auf Toleranz, Intoleranz und eben wie kritikfähig wollen wir miteinander als Gesellschaft sein. Also weil Kritik, finde ich, ein wesentlicher Aspekt ist, um das Zusammenleben zu regeln.
Ja.
Und auch wenn wir sehr plakativ und gleich mal wieder recht tief eingestiegen sind und mit einem sehr, sehr komplexen und schwierigen Thema, finde ich, das auch emotional so aufgeladen ist. Eben, wir leben auch ein bisschen in einer Zeit, in der wir manche Gesprächsthemen eigentlich versuchen auszublenden oder dass darüber sollte nicht mehr geredet werden, weil die Positionen doch klar sein sollten und warum muss man dann überhaupt noch drüber reden? Und ich glaube aber, dass eben genau das darüber reden, über diese Positionen, die so haarig sind. Und ich habe selber bei mir jetzt gemerkt, wie ich ein bisschen unrund werde energetisch, wie mein Körper sich unwohl fühlt.
Ich habe mich auch unwohl gefühlt, das anzusprechen.
Ja, nur dazu natürlich mit, ich weiß ja nicht, wer gerade zu Hause zuhört und wie, auf welchem Fuß wir jetzt unsere ZuhörerInnen erwischen. Und man weiß ja auch nie, wie lange die zuhören. Es kann sein, dass wir jetzt quasi mit den Positionen, die wir kurz angedacht haben oder in den Diskurs gebracht haben, dass man natürlich auch schnell Menschen verliert.
Auf jeden Fall, ja.
Die dann einfach sagen, das will ich nicht hören, das ist ja der Wahnsinn.
Und das hat ja auch einen Sinn, nicht? Ich meine, diese Abwehrreaktion ist ja auch eine ganz normale. Ja? Weil natürlich, also die beiden Dinge, die ich jetzt gesagt habe, und ich möchte mich jetzt dann vielleicht nachträglich ein bisschen entschuldigen bei denen, die immer noch da sind, wenn noch welche da sein sollten, hallo. Ich habe schon noch ein bisschen drüber nachgedacht. Also der zweite Punkt, der jetzt gekommen ist, von dem war ich mir nicht ganz sicher, ob wir über sowas auch sprechen werden, aber die erste Sache mit der Gewaltnotwendigkeit in der Frage nach Intoleranz, da habe ich lange drüber nachgedacht, ob das sinnvoll ist, das zu sagen.
Ja.
Und ich habe mir aber dafür entschieden, genau deswegen, aus dem Gedanken, dass das, was ich sage, ganz sicher nicht Mainstream ist. Ich glaube nicht, dass die meisten Leute, die sich mit dem Thema beschäftigen, diesen Gedankengang schon einmal gehört haben. Und das heißt auch nicht, dass man dem, was ich sagen muss, zustimmen muss. Ja. Man kann auch eine andere Position vertreten. Was aber ganz klar sein muss, ist, dass jede Position, die meiner widerspricht, die Position, die ich gehabt habe, inkludieren muss und nicht ignorieren darf. Und da wären wir jetzt bei dem Punkt, was Kritik eigentlich ist.
Ja. Ja?
Nämlich Kritik ist genau das, ist, könnte man sagen, ist ein Vorgang, der Rücksicht nimmt darauf, dass nicht alles so funktioniert, wie man es gerne hätte, aber die Ergebnisse dann von dem nicht ignoriert, sondern integriert. Das heißt, und da würde man dann hinkommen in diese wortwörtliche Bedeutung von Kritizene im Altgriechischen oder von der Kritik etekne, dass eine genaue Beschäftigung mit etwas ist. Mhm. Etwas zu kritisieren heißt, sich genau mit etwas zu beschäftigen, sich in etwas hineinzuversetzen, es wirklich pünktlich und strukturiert durchzunehmen.
Und vielschichtig anzuschauen, oder?
Und zu versuchen, mehrere Perspektiven einzunehmen auf die gleiche Problematik. Also wirklich etwas umfänglich ins eigene Denken und ins eigene emotionale Leben hereinzuholen. Mhm. Das ist sicher eine Fähigkeit, die, wenn man sie und je mehr man sie beherrscht, für jeden Einzelnen positiv ist. Mhm. Weil egal, ob das jetzt dann eine kleine Sache ist im Leben oder vermeintlich kleine Sache, ich weiß nicht, man räumt seinem Kind das Zimmer zusammen und wird dann dafür beschimpft, dass das Kind jetzt nichts mehr findet.
Ja. Ne? Da, danke Mama, hatte ich auch früher.
Ja. Das ist ja was. Mhm. Da kann man jetzt, der Aufräumvorgang ist ein kritischer Vorgang, dem Kind gegenüber. Mhm. Aber natürlich hat das Kind auch recht, wenn es sagt, Mama, das ist meine Privatsphäre und deine Fürsorge ist schon ein bisschen übergriffig geworden. Mhm. Das natürlich auch. Und jetzt müssen beide.
Wo sind die Grenzen?
Ganz genau. Mhm. Und jetzt müssen beide das zu integrieren beginnen, diesen Verletzungsaspekt oder diesen Scheiternsaspekt am eigenen Handeln. Und je besser man das zu integrieren imstande ist, und das ist dann egal, wie groß die Tätigkeit ist, nicht? Ob du jetzt bei der Donauinsel Festival vor über 100.000 Leuten singst oder in der Probe, was nicht passt und was nicht funktioniert, das musst du selbst erkennen, von anderen das aufzeigen lassen und versuchen, das zu integrieren, ohne dich selbst
dabei zu verlieren.
Zu verlieren, ja?
Ja, voll. Also ich finde auch, das ist der kritische Punkt. Also erstens finde ich, ist das Wort Kritik schon so negativ behaftet. Ja. Also ich habe das Gefühl, in anderen Worten das Gleiche ausgedrückt können wir besser nehmen, also Reflexion können wir besser annehmen oder auch Feedback geht rein vom darf ich dir Feedback geben, kriegt man wahrscheinlich eher ein Ja als darf ich dir Kritik geben, weil
genau,
wir mit Kritik sofort irgendwie meinen, oh wow, da kriegen wir jetzt eine verbale Watschen. Und deswegen haben wir dann, glaube ich, angefangen, konstruktive und destruktive Kritik zu unterscheiden. Und konstruktive Kritik meint oder hat zur Absicht, dass man etwas lernen kann und dass die Kritik sowohl von demjenigen, der sie gibt, so formuliert ist, dass der andere einen Lernerfolg erzielen kann. Konstruktive Kritik bleibt gesprächsbereit, verhandlungsbereit auch irgendwie oder eröffnet etwas, während destruktive Kritik eher etwas beendet und auch ein anderes Motiv hat. Ich finde, wenn man über Kritik nachdenkt, muss man sich ja auch fragen, auf beiden Positionen, welche Motive stehen dahinter? Welche Verletzungen deuten auf welche Motive dahinter hin? Weil konstruktive Kritik hat quasi ein gemeinsames zum Ziel und destruktive Kritik hat etwas Trennendes zum Ziel oft.
Ja.
Oder einen Hierarchiegewinn, eine Rangordnung, die hergestellt werden sollte.
Da gibt's viele Möglichkeiten. Man darf aber nicht aus Acht lassen, dass auch ab und zu diese Art von verletzender und negativer Kritik auch notwendig ist. Man muss ab und zu, wenn man eine Freundschaft oder eine Familienbeziehung ernst nimmt, auch bereit sein, jemandem tatsächlich weh zu tun, ohne sofort einen Anhaltspunkt für Wiederverständigung zu geben.
Warum?
Weil es Momente gibt im Leben, wo man klar machen muss, wie wichtig das jetzt ist, was gerade diskutiert wird, was zur Disposition steht. Und ein einladender Gestus ist immer dann gut, solange man noch einen wirklichen Gesprächsboden hat, solange man eine starke Gemeinsamkeit fühlt. Aber es gibt in jeder Beziehung, das ist egal, im familiären Bereich, romantisch, partnerschaftlich, freundschaftlich, gibt es Punkte, wo man sich auch mit aller Klarheit die Möglichkeit schaffen muss, jetzt die Tür aufzumachen und das Ding zu verlassen und zu beenden.
Also Eigensinnigkeit im
gewissen Maß. Man muss also bei einer guten kreativen Zusammenarbeit mit einem anderen Menschen muss man sich ab und zu auch richtig böse sein und da muss man sich auch ein bisschen verletzen. Man muss sich verletzen. Und nämlich auch ein klein wenig unsachlich, damit beide merken, okay, hey, wir könnten das jetzt beenden, aber siehst du, das ist nicht alles, um was es geht. Wir haben noch viel, viel mehr, das wir gemeinsam haben und das stärker und besser ist als das. Und jetzt müssen wir das wieder zu integrieren versuchen.
Ja, da weiß ich jetzt nicht, ob ich dir zustimmen mag, weil ich finde schon, es gibt einen Bereich und ja, je größer der Bereich des Sagbaren und des Verhandelbaren ist, umso besser funktionieren Beziehungen, glaube ich. Aber gerade wenn man sich Menschen selber aussucht, mit denen man jetzt partnerschaftlich oder nicht auch im beruflichen Leben, dort, wo man irgendwie gemeinsame Ziele hat, und eines der Ziele kann ja auch sein, dass man eine schöne Zeit gemeinsam haben mag, warum soll man sich da absichtlich vornehmen, dass man jetzt an die Kante dessen geht, was
also denkbar
machbar ist?
Nein, also, das muss man nicht.
Aber man muss ja nicht geschissen sein.
Nein, das meine ich nicht. Das ist ja wieder was anderes, ob ich jemanden dann absichtlich verletzen will.
Ja.
Das ist was
so
anderes.
Hätte ich es jetzt verstanden.
Ach so, nein, da geht es nicht um absichtliches Verletzen, aber ich muss, sagen wir so, wenn ich die Gemeinsamkeit, die ich mit einem Menschen erzählen kann, denke ich, die sollte auch so strukturiert sein, dass es Momente gibt, in denen ich klar machen kann, hey, wenn du so bist, dann ist das nichts mehr mit uns. Und da muss ich dann nicht sofort... das ist eine Kritik, das ist eine Fundamentalkritik einer Verhaltensweise gegenüber. Und da muss ich nicht im ersten Moment auch schon wieder anbieten, wie man das wieder gut machen kann. Das meine ich. Das heißt nicht, dass wenn jetzt jemand eine Idee hat, dass man jetzt sagt, du bist der größte Trottel von allen und ist überhaupt nichts drauf. Es geht nicht darum, sich weh zu tun, es geht darum, auf eine gewisse Art sich auch ernst zu nehmen gegenseitig.
Ja.
Und dieses Ernstnehmen kann auch einen harten Moment beinhalten.
Ja.
Und das, sag mal, es muss sogar einen harten Moment beinhalten können. Wenn man den nicht aushält, wird es nicht weitergehen.
Winston Churchill, den wir zumindest in der Serie The Crown sehr leiwand fanden, soll gesagt haben, die meisten Menschen sind bereit zu lernen, aber nur die wenigsten sich belehren zu lassen. Und ich finde, das ist heute irgendwie so ein Punkt, den man eben im Zusammenleben und auch in puncto Kritikfähigkeit irgendwie einnehmen muss. Mhm. Ja, ich will mit dir gemeinsam lernen, auch wie wir gemeinsam funktionieren, auch gemeinsam als Gemeinschaft, als Gesellschaft auch, was wir brauchen, damit es funktionieren kann. Aber oft wird ja Kritik dazu missbraucht, um den anderen so zu erziehen, damit ich nicht darauf reagieren muss.
Ja.
Sei du anders, damit ich so sein kann, wie ich immer bin. Und das ist dann vielleicht der Aspekt, den du vorher angesprochen hast, wo man sich dann eigentlich aus der Gemeinschaft rausnimmt. Weil man nicht mehr dieses Zugeständnis macht von, wir bewegen uns gemeinsam in eine Richtung, die wir miteinander neu koordinieren.
Okay, ja. Ja. Lass mich kurz darüber nachdenken, was du da gesagt hast. Okay, zusammenfassend, vielleicht lass es uns so probieren. Würdest du mir zustimmen, dass als Gesellschaft, aber auch in kleineren Verbänden, dass der Wert der Zusammengehörigkeit ganz wesentlich darauf beruht, dass ich diese Zusammengehörigkeit auch beenden kann, wann immer ich das will? Dass ich nicht gefangen bin in einem Netz aus Beziehungen.
Dass es mehr ein ich will Teil der Gesellschaft sein, als ich brauche
ich die muss,
Gesellschaft.
Ja, genau.
Also nämlich auch, ich finde ja, dass Paarbeziehungen oder Freundschaften, wenn das dieses, wir wollen einander im Leben haben und wir investieren Zeit und Energie und Liebe und alles, was es halt braucht, dieses wir wollen das, ist ein ganz anderes Fundament als ich brauche dich, um mich glücklich zu fühlen, um mein Leben bestreiten zu können.
Genau. Und in dem Aspekt, glaube ich, könnte man doch auch sagen, dass insofern, dass dann ein freies Miteinander ist, wenn ich wirklich immer aus ganzem Herzen mein Einverständnis, meine Zustimmung zu der Teilhabe an dieser Gemeinschaft gebe.
Ja.
So dass man sagen könnte, da gibt es, das ist eine alte Theorie der Politikwissenschaft, eine Volksabstimmung jeden Tag. Das ist in einer Beziehung so, in einer Freundschaft, in einer Gesellschaft. Und damit ich aber auf diese Volksabstimmung, braucht ja ein Ja und ein Nein.
Ja.
Das heißt, das Nein muss immer da sein, auch wenn ich es nicht ankreuze.
Richtig.
Aber es muss da sein.
Richtig.
Weil wenn nämlich nur ein Ja da ist, dann ist es... Ja, ja, dann ist es eine stalinistische Farce, nicht?
Das ist ja eigentlich auch das, was der Kojo und ich in Weil ich's nicht weiß singen. Dieses, wir haben diese Zeit und diese Zeit ist umso kostbarer, je mehr wir sie gemeinsam wollen. Und sie wird dann auch, sie kann zur Belastung werden, wenn einer von uns eigentlich raus will, wenn eine Beziehung mehr die Hülle und nicht mehr das gelebte Innenleben ist. Und dass eigentlich diese Idee der Liebe von wir entscheiden uns jeden Tag wieder neu füreinander und für dieses Leben. Ich will mein Leben am liebsten mit dir teilen. Also das ist nicht nur eine sehr romantische Vorstellung, sondern das heißt ja auch in Wahrheit, dass man sich diese Arbeit jeden Tag wieder neu machen muss, den anderen und sich füreinander zu begeistern.
Ja, genau. Und da würde ich jetzt sagen, dass das Wort romantisch hat ähnlich wie das Wort Kritik oft einen schlechten Beigeschmack, den es überhaupt nicht verdient in der Hinsicht, weil dieses Romantische, das könnte man auch sagen, das ist funktional. Das ist eine funktionale Beziehung.
Ja.
Weil alles andere,
was dann, eine bewusste.
Ja. Und alles andere, was dann nämlich im Gegensatz dazu stattfinden würde, von Abhängigkeit, ich brauche dich, du brauchst mich, ich kann nicht weg, weil ohne mich wirst du sterben oder ich werde sterben.
Ja.
Da sind wir dann schon in diesem Bereich, den man dann als toxisch bezeichnet. Da kommt man dann sehr schnell hin. Weil sobald ein Mensch von einem anderen abhängig wird, ist diese Machtbalance nicht mehr gegeben und sobald Menschen Macht haben, nützen sie sie aus. Sowohl als Opfer als auch als Täter. Das ist ja ist auch ganz wichtig, dass jetzt also in so Beziehungskatastrophen, dass ja auch der verletzte Teil zu sein in der Beziehung eine große Macht den Menschen an die Hand gibt. Es gibt ist ja auch so oft so, du hast mich verletzt, jetzt musst du das wieder gut machen. Und das ist eine große Macht, die auch gerne ausgenutzt wird. Also das ist ein Ringen um Macht, das dann stattfindet, das gar nicht mehr so richtig positiv zu wirken beginnen kann, weil man dann natürlich auch in eine Eskalationsspirale hineinkommt, die sich ständig verschlimmert.
Ja. Und weil es auch auf beiden Seiten zu sehr kurzen Zündschnuren führt, da bin ich dann wieder.
Die werden dann auch immer kürzer. Ja. Das ist ja auch so eine von den Sachen, je länger man mit einem Menschen zusammen ist und je intimer, egal ob das jetzt kreativ ist oder beruflich oder romantisch, die Zündschnur wird immer kürzer.
Findest du? Aber ich habe manchmal so das Gefühl, gleichermaßen dadurch, dass man sich schon so lange kennt und auch vielleicht die unterschiedlichen der Charaktere schon ein bisschen herausgearbeitet hat. Aha, okay. Zum Beispiel, weil ich vorher beim Kojo war, also mein Selbstzweifel nimmt zu und meine Sicherheit mit mir selbst nimmt ab, je länger der Tag dauert. Also ich mache mir ganz viel Sorgen in die Nacht hinein. Und wenn ich in den Tag starte, habe ich so das Gefühl, ich bin voller Optimismus und Hoffnung und Yippie und Tatendrang. Und je länger der Tag dauert, umso schwächer wird es. Und ganz oft am Abend, dann beim Heimgehen aus dem Studio, nach langen Arbeitstagen, auf einmal kommen diese ganzen, oh mein Gott, das haben wir uns noch nicht überlegt. Und oh je, was ist, wenn das schief geht? So. Und bei ihm ist es genau umgekehrt. Nämlich, er hat oft so das Gefühl, er startet mit Verspätung in den Tag und Hilfe, Hilfe, ich laufe allem hinterher und alle anderen sind schneller als ich und so. Und je länger der Tag dauert und je mehr er geschafft hat von seiner To-Do-Liste, umso mehr entspannt er sich in die Zeit hinein. Und wenn dann Abend ist, dann ist es so, ich kann alles lösen, alles ist gut, ich bin Baby-Buddha. So. Und wir sind da genau gegenteilig. Und es hat uns wahrscheinlich so ein halbes Jahr zusammenarbeiten gekostet. Oder halt, ja, wir haben ein halbes Jahr gebraucht, um das aneinander zu erkennen. Mittlerweile benennen wir das auch. Und dann wissen wir schon, ah, okay, es ist Abend. Natürlich musst du dir Sorgen machen, sagt er dann zu mir. Oder wenn er in der Früh so, und das und Hilfe und so. Und es ist morgen. Ja, bitte entspann dir ein bisschen. Alles ist gut, schaffen wir schon. Also, was ich damit sagen will, je besser man einander kennt und auch die Eigenheiten des anderen sieht und vielleicht auch neutral als, das ist anders an dir als an mir, aber das ist keine Bedrohung und das ist nicht besser oder schlechter. Also je besser man sich kennt, umso stabiler wird es doch auch. Also dann wird die Zündschnur ja wieder länger.
Und sie wird beherrschbarer, sagen wir mal so. Ja. Aber ich glaube schon, dass je besser man einen Menschen kennt und je mehr Raum und Wichtigkeit ein Mensch im Leben von einem selber einnimmt, umso schneller ist man beleidigt, verletzt, abgestoßen, umso größer ist die emotionale Reaktion. Also wenn meine Tochter oder meine Frau können Dinge sagen, wenn ein anderer Mensch die sagt, dann geht es mir nicht einmal peripher.
Ja.
Und bei den beiden ist es eine Lebenszerstörung, die stattfindet. Nur Es gäbe ja keine langfristigen Beziehungen, wenn nicht gleichzeitig eben das Phänomen eintreten würde, das du geschildert hast, ja, dass in dem besseren Kennenlernen man sich ja auch Handhabungen verschafft, mhm, um dem entgegenzuwirken.
Ja, voll. Ja. Weil, das war auch eine Frage, die wir auf Instagram bekommen haben, welche Kritik ist wichtiger, die von Herzensmenschen oder von Unbekannten? Also die war an mich gerichtet im Sinne von, wenn die Medien oder das Publikum mich kritisieren oder ihm Feedback geben. Und ich gebe dir recht, dass die Bedeutung der Kritik natürlich korreliert mit der Bedeutung, die diese Menschen in meinem Leben wirklich einnehmen. Mhm. Also je tiefer die Beziehungen sind, umso schmerzhafter kann das sein, was ich eigentlich nicht so gerne hören mag. Aber ich muss auch sagen, umso größer ist eigentlich auch meine Forderung, also von Freunden oder von Partnern oder auch von meiner Familie, von auch mir nahestehenden Menschen in meinem Arbeitsumfeld, wünsche ich mir, dass ich denen wichtig genug bin, dass die mir sagen, Achtung, Achtung, Ina, ich möchte hier ein Warndreieck aufstellen oder ich möchte hier eine Leitplanke sein, links oder rechts auf deiner Autobahn, weil ich finde das irgendwie heikel oder das fällt mir auf oder Vorsicht. Also das finde ich total wichtig. Also dafür hat man ja Freundschaften und diese Form von Beziehungen, dass man so ernst genommen wird und so in seiner eigenen Wahrheit begleitet wird, dass diese Menschen auch die Dinge ansprechen, wo man selber einen blinden Fleck hat. Mhm. Mhm.
Voll inhaltliche Zustimmung.
Schau, schaffen wir es doch noch.
Wie immer, du hast natürlich völlig recht, es gibt nur einen Punkt, in dem du natürlich Unrecht hast.
Ja, natürlich.
Und zwar, das ist der, du hast ja keine Fehler, wie wir alle wissen.
Ah, wenn man solche Freunde hat, braucht man keine Feinde mehr.
Mit deinen Staffeln ist es ein bisschen so wie mit diesen Formel-1-Saisonen. Am Ende der Saison muss man sich halt irgendwie beim Teamchef lieb machen, damit man noch einen Cockpitplatz für die zweite Saison hat. Also wie gesagt, also ich kann bei dir keine Fehler entdecken. Also ich schaue wirklich genau hin.
Achtung, Achtung, ich habe eine ganz große Schleimerallergie. Das ist, weil ich finde, Lob ist ja auch eine Form von Kritik.
Auf jeden Fall.
Dadurch, dass Lob halt eben anders konnotiert ist, weil wir schon wissen, das ist immer nur positiv, gut gemeinte Kritik, sind wir dem viel offener gegenüber aufgestellt. Und ich finde aber, ich kann mit Lob eigentlich gar nicht so gut umgehen. Also das habe ich lernen müssen, dass ich zum Beispiel noch Konzerten,
Lob ist schwer,
also von Fremden lustigerweise kann ich das noch eher nehmen.
Viel einfacher von Freunden, ja.
Aber von Freunden ist es irgendwie, es berührt mich irgendwie komisch, unangenehm, das musste ich lernen. Mhm. Also Lob ist zwar schön, aber ich finde auch hier, ich bin einfach so ein Fan von Kritik im Sinne von, wie genau hat jemand hingeschaut. Ja. Und Lob hat oft so ein mit dem großen Pinsel drüber gemalt.
Unter Umständen, ja.
Und das eben, wenn es dann so schleimerisch oder heuchlerisch wird, und das ist ja mehr so eine Gefühlssache, die man, die, was es bei einem selber auslöst, aber da merke ich, das kann ich ganz viel schwerer annehmen, als wirklich so eine punktgenaue Kritik, die wohlwollend eingefasst ist. Mhm. Also auch als Lehrerin war mir immer total wichtig, das nennt sich Sandwich-Kritik, dass man sozusagen vorher etwas Gutes sagt, dann in der Mitte auch etwas sagt, das man irgendwie nicht negativ, aber dass das irgendwie, ja doch, einen anderen Standpunkt einnimmt und dann wieder mit etwas Gutem, Schönen aufhört.
Das macht es leichter schluckbar, ja. Weil du das so angesprochen hast, ich habe, keine Ahnung, 7 oder 8 Krimis veröffentlicht und da sind natürlich jede Menge bösartiger Texte zurückgekommen auf die Bücher und jede Menge sehr netter und unterstützender Texte. Aber interessanterweise war für mich der schönste Text, der als Antwort auf meine Bücher entstanden ist, eine Rezension in der Rheinischen Zeitung von einem geschätzten Krimi-Autoren-Kollegen, der mich so auf 1,5 Seiten komplett vernichtet hat. Also der hat überhaupt kein grünes Blatt an meinem Buch gelassen und hat auch mit den Worten geendet, es wäre besser, wenn der Herr Mucher nie wieder ein Buch schreiben würde. Und diese Kritik, und die war wirklich, also die war jetzt nicht nur Kritik, das war nicht nur negative Kritik, sondern wirklich, also das war schon mit bösartiger Absicht auch geschrieben.
Ja.
Und ich muss sagen, das war von all den Texten, die auf meine Bücher entstanden sind, der wichtigste für mich und ist bis heute der prägendste geblieben. Weil diese 6 oder 7 Punkte, die der an meinen Büchern so vehement kritisiert hat, waren genau die Punkte, wegen denen ich die Bücher geschrieben habe.
Ja.
Also, und dass es ihm nicht gefallen hat, das war mir ja dann wurscht. Aber dass er genau die Punkte, von denen ich dachte, ich will so einen Krimi schreiben, hergenommen hat, hat mir gezeigt, ich habe es geschafft, das so hineinzubringen, dass den Leuten das
dass es da ist.
Auffällt, dass es da ist.
Yeah.
Das war für mich die größte Bestätigung überhaupt. Also ich glaube, ich habe aus keinem anderen Lob sozusagen ähnlich viel Kraft und Selbstvertrauen geschöpft wie aus dieser eigentlich vernichtenden Kritik. Und daran jetzt anschließend, aus dieser Beobachtung, oder diese Beobachtung könnte man in ein großes psychologisches Feld drücken. Und zwar, dass wir sehr gerne dazu geneigt sind, Anerkennung nur positiv zu denken und nur das, was angenehm ist, als Anerkennung und als Hilfe zu sehen und das, was negativ ist und ein bisschen wehtut, immer im Sinne von bösartiger Kritik und das ist nicht nett und so einzuordnen. Aber man darf nie vergessen, wenn man einem anderen Menschen zeigt, du, das ist jetzt nicht gut genug, was du gemacht hast, dann sagt man das ja auch deswegen, weil man Vertrauen in den Menschen hat, dass er das besser kann. Eigentlich ist, und zwar nämlich wirklich im eigentlichsten Sinne, aber das eigentlich wahrhaftigsterweise ist es so, dass diese Art von Kritik viel damit zu tun hat, einen Menschen richtig ernst zu nehmen in seinem Potenzial.
Ja.
Weil es sind dann meistens die Dinge, von denen wir genau wissen, dass wir es eigentlich besser können und wo wir uns mehr anstrengen können, die uns wehtun, wenn sie uns gesagt werden.
Voll.
Ja? Weil die Dinge, die wir nicht beeinflussen können, Also, wie gesagt, dass ich nicht ausschaue wie Arnold Schwarzenegger, da ist nichts daran zu machen. Ja,
ja, voll. Hm? Bevor wir auf den Punkt gehen mit, wie geht man mit Kritik um, würde ich gerne noch auf das zurückgehen, weil das war auch eine der Fragen, die wir auf Instagram bekommen haben. Tipps, wie man mit der Kritik an der eigenen Kunst umgeht. Und da habe ich mir auch ein bisschen Gedanken drüber gemacht. Und ich finde eben erstens, als Kunstschaffender muss man sich darüber im Klaren sein, dass Kunst, wenn sie wirklich Kunst sein will, auch Geschmackssache sein darf. Das heißt, man muss davon ausgehen, dass es nicht jedem und jeder gefällt. Wenn man mit dieser Grundbedingung nicht einverstanden ist, ist es schon fraglich, ob man wirklich Künstler sein sollte.
Ja.
Dann geht die Frage für mich weiter, wie wichtig ist mir Gefälligkeit? Wie wichtig ist es mir, dass es möglichst vielen Menschen gefällt? Das geht auch einher mit der Frage, wie wichtig ist mir Erfolg? Und wenn ich Kunst machen möchte, die gefällig ist und die erfolgreich ist, in einem Mainstream-Sinne, dann wende ich andere Parameter an mein Kunstschaffen, an den Entstehungsprozess, an den Schöpfungsprozess, als wenn mir diese Fragen weniger wichtig sind. Und ich sage nicht, dass Kunst nur etwas ist, das niemandem gefallen muss, aber auch hier bewegen wir uns wie insgesamt, wie wir, glaube ich, auch in jeder unserer Folgen besprochen haben. Das ist ja wie so ein Volume-Regler. Den drehst du entweder auf 0 oder auf 100 und voll auf Anschlag. Und es gibt ganz viele Bereiche dazwischen. Und ich finde schon, in der Beurteilung von zum Beispiel der eigenen Kunst ist es auch wichtig, da sich diese Parameter ein bisschen einzuordnen. Und insofern kann man sich dann weiterhin fragen, die Menschen, die mich kritisieren, waren das überhaupt Menschen, die ich mit meiner Kunst erreichen wollte?
Ja, genau.
Und wenn ich dann aber feststelle, ja, genau die wollte ich von mir und von meinem Produkt und von dem, was ich zu sagen habe, was ich zu geben habe, begeistern und es ist mir nicht gelungen, dann kann man sich schon fragen, okay, wo am Weg ist da eine Diskrepanz entstanden? Und das spiegelt dann natürlich auch die Frage, weiß ich denn selber, wer ich bin? Also ich finde, Kunst ist ja immer auch dieser Spiegel zwischen Eigenwahrnehmung und Fremdwahrnehmung. Und wenn das sehr weit auseinander liegt, dann liegt die Schuld und auch die Verantwortung nicht immer nur bei den anderen. Das ist ja vielleicht auch das, was wir am Anfang unseres Gesprächs besprochen haben.
Es sind beide, die beiden ersten Punkte, die wir drinnen gehabt haben. Beide viel damit zu tun, dass ich eben nicht alleine bin.
Ja.
Und so wie du das jetzt vorher gesagt hast, ich hoffe, ich habe dich jetzt nicht allzu rüde unterbrochen.
Nein, überhaupt nicht.
Okay. Aber das ist mir sehr wichtig. Also, aber das ist sehr, sehr persönlich für mich. In meinem Versuch, mir selbst Ausdruck zu geben, sind immer zwei Sachen, die mir wichtig sind. Wer bin ich und was habe ich da gemacht? Und das meine ich aber richtig ernst.
Ja.
Weil sobald ich genau weiß, was ich da getan habe, kann ich es eigentlich wegwerfen, weil dann ist es nichts geworden. Mhm. Und wenn ich überhaupt keine Ahnung habe, was ich da gemacht habe, ist es auch nichts. Aber ich muss diesen Mittelweg finden von, ich sehe ein bisschen, um was es da geht, aber ganz verstehen tue ich es nicht.
Ja.
Das ist ganz wichtig, das bei dem Produkt, und das Gleiche ist bei mir auch.
Voll.
Die Dinge von mir werden dann für mich, auch mit den meisten anderen Leuten, mit denen ich sprechen kann, am besten, wenn ich mich noch nicht ganz gefunden habe und das Ding noch nicht ganz gefunden habe.
Ja.
Sobald die beiden für mich zu beherrschbar werden, wird es langweilig und regelproduziert und nach.
Voll. Da gebe ich dir recht. Also ich finde auch, wenn ich jetzt so auf meinen Kreativprozess schaue, beeindruckt mich, und das ist auch ein komisch besetztes Wort, aber ich meine es wirklich so im Sinne von, es ist eindrucksvoll für mich auf ganz vielen Facetten, wenn ich selber noch nicht so genau weiß, was ich eigentlich schreibe.
Mhm.
Also wenn ich selber herausfinde, was sich da gerade aus mir herausschält, und wenn ich oft auch beim 100. Mal singen immer noch neu verstehe, was da an Substanz drinnen ist oder was es da für Neues zu entdecken gibt, selbst wenn es schon fertig ist. Und das ist vielleicht eben der Kunstanspruch, den ich auch habe, dass ich etwas schaffen möchte, erschaffen möchte, das mich selber auch in meiner Neugierde befriedigt. Und deswegen fürchte ich mir überhaupt nicht, dass ich wie ein Kind mein Leben lang singen muss, oder eigentlich für mich ist es ein Darf, weil ich weiß, dass ich eben in diesem Entstehungsprozess von dem Song mich so neu beobachtet habe und so neu entdeckt habe, und nicht nur mich, sondern auch etwas, das, glaube ich, eben zutiefst menschlich ist, dass ich bis an mein Lebensende hoffentlich immer noch etwas Neues daran entdecken kann. Und wenn es nur eine Sehnsucht ist, das wieder so spüren zu können.
Ja.
Und auch bei, weiß ich nicht, Macarena war auch so ein Lied, wo ich nicht gewusst habe, auf welche Reise ich mich da einlasse, aber gewusst habe, ich glaube, diese Reise ist wichtig. Und das ist halt mein Kunstverständnis und, so wie ich das höre, auch deins. Aber ich spreche niemandem ab, dass er oder sie ein anderes Kunstverständnis haben darf, und das ist auch okay. Aber somit.
Es ist nicht nur auch okay, sondern es ist notwendig und wunderschön, dass andere Menschen das anders sehen, weil wenn alle Leute das gleich sehen würden wie wir, dann würden wir ja in einer Monokultur leben. Dann hätten wir halt lauter Fichten oder was immer wir beide auch sind. Das wäre es ja nicht. Wir wollen ja.
Kann ich eine Palme sein?
Ja, gerne. Ja. Stechpalme.
Ja.
Und da ist, also, wenn wir schon über solche Sachen reden und wenn wir jetzt zum Ende der Staffel kommen und so ganz, privat, ist es für mich auch so, dass für mich so in den letzten 20 Jahren meiner eigenen kreativen Tätigkeit, ich schon sagen würde, dass ich ein paar Dinge gelernt habe und ein paar Dinge jetzt besser kann als früher. Aber im Wesentlichen ist auch ein Reifeprozess von mir war, mich selbst mehr einzubringen, mich selbst mehr einzubinden in meinen Prozess und mich weniger abhängig davon zu machen, was andere dazu denken möchten.
Yeah.
Und das heißt jetzt nicht, dass jemand sagt, dass es schlecht ist, was ich gemacht habe, dass mir das egal ist. Mhm. Aber ich bin mittlerweile reifer geworden und habe es auch besser im Griff zu sehen, dass letztendlich ich die Sachen, auch wenn man sie dann verkaufen kann, für mich mache, in meiner Zeit mache, mich selbst irgendwie mit mir beschäftige und dass 90% von meiner Zufriedenheit mit dem, was ich tue, dadurch zustande kommen, dass ich spüre, okay, ich habe da diese Zeit so gehabt, so intensiv, wie ich sie wollte, und ob den Leuten dann das gefällt oder nicht, was rauskommt, kann schön oder auch hässlich sein, aber ist mir nicht mehr so wichtig. Und ich merke das jetzt, also ich habe im letzten halben Jahr mit einem Komponisten gemeinsam, mit dem Martin Gasselsberger, ein Chorwerk gemacht, und ich habe den Text dazu geschrieben. Und ich habe das da auch ganz stark gemerkt, dass mir es in dem Prozess an zwei, drei Stellen unfassbar wichtig war, dass er das cool findet, was ich mache. Und da hatte ich richtig Bauchweh, das zu zeigen. Und das war echt wirklich so mit 15. aber in vielen, 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 vielen Situationen war es einfach so, dass ich aus mir wusste, dass das schon passt, und wenn es ihm nicht gepasst hätte, ja, dann hätten wir halt was anderes hingeschrieben, das mir auch gepasst hätte. Also es ist nicht mehr so dieses, es muss diese eine Sache sein, so wie mit 15, 16, wo man der Meinung ist, oh, das ist ja eine Idee und das Ding und das muss jetzt ewig leben, und nein, das ist nicht so.
Naja, ich finde ja sowieso, dass man, also gerade wenn es um den Umgang mit Kritik geht, das heißt ja, es geht auch um die Frage, wie gehe ich mit meinem eigenen Leisten um, also mit dem Ergebnis dessen, was ich handle, Lustig, ich denke mir gerade zum ersten Mal, handeln im Sinne von tun, mhm. aber auch handeln im Sinne von verhandeln mit der Gesellschaft. Mhm. Spannend. Anywho, jetzt habe ich meinen Faden verloren. Naja, doch, dass man dann irgendwann besser lernt, die Sache von der Person zu trennen mhm. und dass Kritik an der Sache oder an der Leistung nicht per se auch heißt, du bist ein schlechter Mensch. Mhm. Und ich finde, in jüngeren Jahren, also mir ist es zumindest so gegangen, war das immer ganz vermischt. Da war mhm. jede Kritik an meiner Leistung, an meiner gesanglichen Performance, an einem Song, den ich geschrieben habe, war eine Kritik an mir selber, an meinen Grundfesten. Und mittlerweile kann ich das in mehreren Ebenen unterscheiden. Und ich glaube, dass das wichtig ist. Mhm. Und ich möchte noch zu dem, was du vorher gesagt hast, zwei Zitate vorlesen. Die Kritik an anderen hat noch keinem die eigene Leistung erspart. Mhm. Von Noel Coward. Oder in dem Maße, wie der Wille und die Fähigkeit zur Selbstkritik steigen, hebt sich auch das Niveau der Kritik an anderen. Christian Morgenstern. Und ich finde, das ist wichtig. Mhm. Wenn man selber Kritik gibt, sollte man sie so geben, dass man sie selber auch hören könnte. Also so, wie sie formuliert ist, so, wie sie emotional getragen ist. Also wer austeilt, muss er einstecken können. Ja. Oder? Also ein bisschen, finde ich, ist das schon...
Ja, würde ich auch sagen. Aber ich glaube, dass das auch... Das stimmt schon, nur ist es vielleicht letztendlich ein bisschen zu kurz gedacht. Weil ich glaube, dass die Fähigkeit, einstecken zu können... Und vor allem auch mit der eigenen Kritik, die man an sich selbst üben mhm. muss, umzugehen. Eine wesentliche Vorbedingung ist, andere zu kritisieren. Und egal, was für ein harter Knochen man ist und was für klare Ansagen man mag, mhm. Wenn man sich hinsetzt ans leere Blatt und nach den ersten zwei Worten gibt man sich die erste Kritik und sagt, du bist ja der größte Trottel und du kannst nichts und da wird nie was draus werden, mhm. Dann wird man nicht weiterschreiben.
Ja.
Und ich kenne halt, also, ja.
Dazu sagt Daniel Radcliffe, mhm. der Schauspieler mhm. von Harry Potter, selbstkritisch zu sein ist gut, sich selbst zu hassen ist schlecht. Mhm. Dazwischen gibt es einen schmalen Grat, auf dem ich vorsichtig laufe.
Ja, das ist, ja. Diesen schmalen Grat kann man auch ein bisschen bestimmen. Mhm. Zwar jetzt nicht ganz genau, aber ein kleines bisschen. Und zwar, man kann sagen, wichtig. Weil diese Kritik und Selbstkritik hat ja auch immer mit Vergleich mit anderen zu tun. Hm. Ich glaube, es ist ein wesentlicher Punkt, dass man sich nicht mit anderen vergleichen sollte, in dieser hm. Hinsicht. Also weder Einkommen, noch Familiengröße, noch Schönheit, noch Intelligenz, hm. noch keine Ahnung, was auch welchen Erfolg im Leben. Sollte man sich nicht mit anderen vergleichen, weil jeder Mensch ist komplett eindeutig und allein in dieser Hinsicht ist eine ganz spezifische individuelle Ausprägung einer Wirklichkeit. Mhm. Und jeder Vergleich hinkt sozusagen. Aber mit wem man sich vergleichen kann, ist mit sich selbst. Mhm. Und vor allem, und in der Hinsicht kann man sich vergleichen mit, wer war ich gestern? Wer möchte ich morgen sein? Mhm. Und wer bin ich heute?
Ja.
Und wenn man sich selbst in dieses Dreieck zu stellen imstande ist, und auch nur ansatzweise, dann wird man sowohl härter und schärfer mit sich ins Gericht gehen, mhm. als auch liebevoller und verständnisvoller mit sich selbst sein können. Das schließt sich nicht aus.
Vorher.
Und das große Problem ist immer, wenn man sich mit anderen zu vergleichen beginnt, nicht? Weil mhm. also, keine Ahnung, im Falle einer Sängerin, nicht? Es gibt so viele große Stimmen, so viele große Emotionalitäten, so viele mhm. wunderbare Dichterinnen,
mhm.
ja, die, dass es ganz schwierig ist, da irgendwo hinzukommen.
Ne?
Aber das sind natürlich auch die ganz Großen. Auf der anderen Seite muss man halt dann in sich hineinhören. Nicht?
Ja.
Was waren meine ästhetischen Kriterien? Was war meine Stimmkontrolle mhm. mit 15, 25, 35? Mhm. Wo ist sie jetzt? Wo kann ich noch hinkommen? Was liegt noch vor mir? Wer möchte ich werden?
Ja.
Und gerade dieses Wer möchte ich werden ist so wichtig. Weil in dieser Formulierung, und das ist, also ob man jetzt, das meine ich jetzt ganz ehrlich, ob man jetzt Klempner ist, Hausfrau oder Popstar. Die Frage, wie man mit dem, was man gerne im Leben macht, hm. wohin man damit kommen möchte hm. und in welcher Perfektion man das ausüben möchte, wenn man sich das konkretisiert, hilft man sich so sehr, das auch zu erreichen.
Ja.
Weil jede Konkretisierung dieses Ideals ist immer auch schon ein bisschen eine Handlungsanleitung zum Besseren.
Hm.
Und wenn das stattfindet, dann hat man schon einen Entwicklungsweg, dann wird hm. man wachsen.
Ja.
Und dann ist es ein schöner Prozess.
Voll. Hm? Und ich finde eben auch, Kritik kann eine Möglichkeit zum Wachstum sein, für sich selber, für ein gemeinsames, für uns alle. Und insofern wäre ich stark dafür, dass man Kritik positiver brandet.
Ja.
Weil, wie ich vorher schon gesagt habe, ich mag Kritik gerne. Ich mag sie nicht von jedem und ich mag nicht jede Art von Kritik. Wenn ich das Gefühl habe, das wird mir jetzt so hergerotzt, dann nehme ich sie aber auch nicht so an.
Ja.
Also das muss schon auch ein Recht sein, dass man sich vorbehält, dass man nicht alles in sich hineinlässt, was man nicht in sich drin haben mag.
Ja.
Weil eben, das war auch eine Frage, wie man am besten auf negative Kritik reagiert. Mhm. Und ich
da vielleicht noch, lass uns mal, haben wir noch ein bisschen Zeit für das?
Ja.
Dann lass uns noch ein bisschen ganz kurz das Tempo rausnehmen.
Mhm.
Weil ich glaube, das war was, das könnten wir vielleicht gemeinsam aufschlüsseln.
Mhm.
Also für mich ist es so, dass wenn ich mit einer Kritik konfrontiert werde, die ich jetzt so nicht erwartet habe.
Mhm.
Das sind normalerweise die unangenehmen, diese sogenannten negativen Kritiken, die man so nicht erwartet hat.
Mhm.
Wo ein Blickwinkel der eigenen Arbeit so oder der Tätigkeit oder des Charakters so beleuchtet wird, wie man sich im Geheimen Angst gehabt hätte, dass es jemand tut.
Ja. Ja?
Und wenn dann sowas kommt, dann ist für mich eine der ganz großen Regeln, die ich gelernt habe, okay, runterschlucken, durchatmen. Und solange ich nicht dieses Atmen total im Griff habe, denke ich auch nicht drüber nach, was jetzt dafür ein Argument dagegen oder dafür kommen könnte.
Ja.
Dass ich versuche mir immer eine gewisse Art von Zeit zu geben, diese Emotion zu fühlen im Atmen, bevor ich anfange, was zu für mich selbst schon zu klären und zu explizieren, aber vor allem, bevor ich eine Antwort gebe. Wie machst du das?
Voll. Ich nehme mir immer vor, dass ich mir das anhöre oder eben schon auch durchlese. Dass ich das mal einfach so stehen lasse, neutral. Und dass ich, das habe ich ja vor kurzem in einem Psychologie-Podcast gehört, grundsätzlich einmal davon ausgehe, dass der andere Recht hat.
Mhm.
Aus seiner eigenen individuellen Perspektive fühlt er sich so sehr im Recht, dass er das zum Ausdruck bringt. Und das ist okay. Also ich nehme es mal respektvoll an. Und eben, ich finde, sich diese Zeit zu geben, das dann zu verwerten, das ist eine bewusste Handlung, die ich mir angewöhnt habe. Also so eben durchatmen oder einfach, ich habe mir halt angewöhnt, zum Beispiel im direkten Kontakt zu sagen, danke, das nehme ich mir mit.
Mhm.
Und noch gar nicht direkt jetzt eine Response oder eine Antwort drauf zu geben oder dagegen zu halten, irgendwie zu kämpfen und mich zu verteidigen, das geht es ja gar nicht. Sondern einfach nur zu sagen, danke, das nehme ich mir mit. Nur wie weit ich es mitnehme, ob ich das jetzt quasi als Steinchen in meinen Schuh oder in meinen Rucksack packe, der mir dann ewig nervt, das darf ich ja selber entscheiden. Das heißt, ich kann dann sagen, okay, ich nehme es mir mit und denke dann am Abend vorm Schlafen gehen nochmal drüber nach und sage dann, na, ich kann darin nichts finden, was irgendwie für mich brauchbar und lehrreich ist, dann lasse ich es liegen. Wenn aber, so wie du sagst, ein Schmerzpunkt gedrückt ist, dann gilt es sehr wohl, darüber nachzudenken. Mhm. Weil irgendwas zwischen Eigenwahrnehmung und Fremdwahrnehmung ist dann schiefgelaufen. Und wenn ich aber dann trotzdem sage, ja, aber ich löse das auf meine eigene Art und Weise, dann kann ich das immer noch machen.
Okay, also zusammenfassend eben sich erst einmal Zeit geben.
Ja.
Ne? Und auch dem Ganzen stellen.
Mhm.
Das würde ich auch so sehen. Dann würde ich auch, genauso wie du, würde ich auch unterscheiden wollen zwischen den Dingen, die mich wirklich treffen, wo ich merke, dass es Tage später noch wehtut, wenn man draufdrückt, und den Dingen, die mir dann eigentlich wurscht sind, wo man sagen kann, okay, das mag sein, sogar, dass die Kritik berechtigt ist, aber für mich ist es in dem, was mich interessiert, einfach nicht von Belang.
Genau, es geht ja auch dann darum, eben sich da wieder zu überlegen, was war das Motiv dahinter von demjenigen, der es sagt, und will ich dem entsprechen, will ich diese Erwartung erfüllen, die da an mich kommuniziert wird, oder hat das mit meinem Plan überhaupt nichts zu tun? Also wie passt das in mein Sein?
Ja.
Und wenn das nicht so reinpasst, dann muss man es auch nicht mitnehmen. Nur dazu von Fremden, das sehe ich schon auch.
Ja.
Wenn das aber eben ein Beziehungsmensch ist, zu dem man irgendwie eine Verbindung hat, welche auch immer, dann hat man ja tendenziell ein Interesse, da sich zuzubewegen auf den anderen.
Ja. Und dann für mich ist halt auch immer so, wenn ich mit sowas dann durch bin, mit dieser Bewertung, ich versuche mir dann halt auch immer Werkzeuge und Methoden zurechtzulegen, wie ich unter Umständen das integrieren kann, was der gesagt hat in meine Tätigkeit.
Ja.
Und das ist dann für mich der schwerste Punkt, weil dann etwas, von dem ich selber dann der Meinung war, okay, das müsste eigentlich drinnen sein, dass mir ein anderer gesagt hat, da kommt dann jede Menge, also bei mir Stolz und Eitelkeit dazu, Und da wird es schwer, das ist dann schon auch ein Ringen mit sich selber, was man dann annimmt und was man nicht annimmt und wie man das anzunehmen imstande ist. Also
voll. Ich
tue mir dann manchmal sehr, sehr schwer damit.
Ja, das verstehe ich, aber ich finde ja, Kritik ist ja auch so ein Hinweis, es ist wie eine Taschenlampe auf einem blinden Fleck. Mhm. Und dann ist da mal Licht drauf und dann kann man das ebenso, wie du sagst, versuchen zu integrieren. Aber das heißt nicht, dass man zu 100% das erfüllen muss, was jetzt an Erwartung oder an Anforderung gestellt und formuliert wurde. Also Kritik, wenn sie von beiden Seiten ernst gemeint ist, ist es ja auch der Versuch, sich anzunähern. Und das heißt ja nicht, dass man sich selbst aufgeben muss und den Standpunkt des anderen einnimmt, sondern dass man vielleicht einfach nur den Standpunkt des anderen integriert. Und sowohl ins Handeln als auch in der Gesprächskultur, in der Beziehungskultur, in der Gemeinschaftskultur mitnimmt. Als, okay, ich bin da in meiner Selbstverständlichkeit auch irgendwie angekratzt worden und das ist immer wieder auch mal nötig. Also ich finde, nicht nur als Künstler, Künstlerin, sondern auch als Mensch ist so ein Zweifel, immer wieder mal einen zweifelnden Moment haben an sich selbst und an den Menschen, mit denen man lebt und an dem System, in dem man lebt, ist total notwendig, um bewusst zu bleiben und auch um beweglich zu bleiben. Und also Kritik kann ja auch einen Selbstzweifel auslösen, der irgendwie gesund ist, weil es einem die erstarrten Strukturen, die äußeren, ausgetrockneten Häute abzieht und einem dabei hilft, wieder besser auch atmen zu können. Mhm. Weil manchmal muss man ja angestachelt durch jemand anderen so eine Art Ritterrüstung, die man sich angeeignet hat, auch wieder verlieren.
Volle Zustimmung. Vielleicht nur ganz klein ergänzend. Das alles, was wachsen will, hat diesen Wachstumsschmerz.
Voll.
Und ob das jetzt das Kind ist, das geboren wird, nicht, und der Mutter Schmerzen verursacht, oder weiß ich, wenn ein Baum die Rinde aufbricht und ein neues Blatt rauskommt, oder die Zähne im eigenen Zahn, egal was das ist, diese gleichen Wachstumsprobleme hat halt auch jeder intellektuelle oder kulturelle Prozess, egal.
Voll. Auch selber körperlich, wenn man irgendwie, weiß nicht, Muskelmasse aufbaut oder Konditionen aufbaut.
Das oder ist abbaut.
Ja, das ist auch eine Leistungsenergie, die man dann spürt, eine Wachstumsenergie.
Und so könnte man halt auch sagen, dass Kritik eine spezifische Form eines großen Sets an Widerständen ist. Mm. Also wie Gegenstände, meistens ja Gegenstand, weil sie uns entgegenstehen, Widerstände sind, ist Kritik ein Widerstand, Umwelteinflüsse, soziale Einflüsse und so weiter, das sind alles Widerstände. Und mit und gegen diese Widerstände werden wir zu dem, in dem wir sind. Das, ich glaube, ich habe das schon einmal im Podcast gesagt, aber ich sage es nochmal, weil das so schön ist. Lange Zeit hat man darüber gerätselt, warum man keine Bäume in Glashäusern ziehen kann. Weil das ist nicht mehr umgefallen. Bis man draufgekommen ist, dass die Bäume den Wind brauchen, damit sie so hart werden, dass sie stehen können, sonst fallen sie in sich zusammen.
Wow. Und wahrscheinlich auch die Wurzeln dementsprechend ganz genau, tiefer werden, wenn die Widerstände draußen. Nein!
Ja, und ich glaube, dass dieser Wind hat viel mit Kritik zu tun. Ja. Oder Kritik hat viel mit diesem Wind zu tun. Das ist ein gutes Beispiel dafür, ein schönes Bild. Mhm. Und so wie wir halt gute Knochen in geistiger Hinsicht brauchen, die uns den stabil am Stehen halten, brauchen wir halt auch einen guten Stand im Leben. Und, und den kann man nur erzielen, indem man halt dann so viel Kritik gibt, dass der Mensch das aushält, aber eben nicht komplett die Wurzeln unter den Füßen wegreißt.
Voll. Und so viel innere Beweglichkeit hat im Sinne auch von so viel innere Stabilität, dass man trotzdem weiß, wer bin ich und wer will ich sein. Also wenn das kein schönes Schlusswort ist für die erste Staffel vom Rotweinplausch unserer Fragen über Fragen folgen, dann weiß ich es auch nicht. Martin, ich danke dir sehr für 7 Monate plaudern mit dir öffentlich. Wir beide werden uns im Sommer natürlich trotzdem sehen. Ich freue mich schon auf den Herbst und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir freuen uns auf eure Fragen. Also bitte scheut euch nicht, auch jetzt im Sommer zum einen die ganze Staffel nochmal durchzuhören und wenn sich weitere Fragen ergeben, konkret zu bereits gesendeten Folgen oder auch zu ganz neuen Lebens- und Themenbereichen, bitte schickt uns eure Fragen, eure sehr gerne auch sehr lange formulierten E-Mails an post@inaregen.at mit dem Betreff Rotweinplausch. Wir kommen wieder im Herbst. Wir freuen uns auf euch und eure Fragen. Und jetzt auf den letzten Schluck Rotwein.